ARD.
Wir hören jeden Tag neue Vorschläge. Die Wehrpflicht soll eingeführt werden. Wir reden jetzt über Raketenstationierung in Deutschland. Wir reden also immer nur über Aufrüstung, immer nur Eskalation. Wir reden aber nicht darüber, dass wir doch alle ein Ziel haben müssen, nämlich dass das Morden sofort endet. Und ich will da Helmut Schmidt zitieren, der das klar gesagt hat. Lieber 100 Stunden umsonst verhandeln, als eine Minute zu schießen.
Sebastian Walter, der Co-Partei- und Landtagsfraktionsvorsitzende der Brandenburger Linken, zitiert hier Ex-SPD-Bundeskanzler Helmut Schmidt. Sicher auch, um mit dessen Namen seinem Ansinnen zusätzlich Gewicht zu verleihen. Der Forderung nach mehr Einsatz für Friedensverhandlungen für die Ukraine. Nachdem das Bündnis Sahra-Wagenknecht damit, ja, bisher nur in Umfragen, ja enorm punktet in der Wählerkunst, ist der linken Landeschef aber auch längst nicht der Einzige. Kein geringerer als SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte ebenfalls damit diese Woche für Aufsehen gesorgt. Und deswegen reden wir hier darüber in Spreepolitik, wie dieses ja doch eigentlich eher Bundesthema mittlerweile zu einem ganz wichtigen Moment im Wahlkampf wird für die Landtagswahl in Brandenburg im September. So scheint es jedenfalls gerade. Welches Engagement die Partei dabei teilweise auch eher ganz plötzlich entwickeln und inwieweit wir welche Äußerungen so vor allem als Wahlkampf wollten verstehen können. Darauf gucken wir ja in den Spreepolitik-August-Ausgaben ganz konzentriert auf den Wahlkampf vor der Landtagswahl im September. Herzlich willkommen dazu, sagt hier Nico Hecht am Mikro. Und ich rede darüber jetzt mit meinem Kollegen aus der RBB-Landespolitik-Redaktion, Michael Schon. Schön, dass du da bist.
Hallo Nico.
Michael, Ministerpräsident Dietmar Woidke ist jetzt in seiner Aussage sogar sehr deutlich geworden. Aber vielleicht erinnern wir erst einmal, was hat er denn dazu so klar gesagt? Jetzt hat ja für einigen Wirbel gesorgt, ne?
Genau, also er hat gefordert, dass die Bundesregierung mehr unternehmen muss, dass der schreckliche Krieg, sagt er, möglichst schnell zu Ende geht und dass eine diplomatische Lösung gefunden wird. Er hat es aber auch gleich ein bisschen eingeschränkt. Also Freiheit und Unabhängigkeit der Ukraine müssen gewahrt bleiben und es muss einen dauerhaften Frieden in der Ukraine geben können. Und er sagt, spricht von einem strategischen Dreiklang, Unterstützung der Fähigkeit der Ukraine zur Selbstverteidigung, wirksame Verhinderung der Ausbreitung des Krieges und eine verstärkte Nutzung diplomatischer Mittel zur Konfliktbeteiligung. Ich würde sagen, da ist so ein bisschen alles drin in dieser Forderung.
Es hat aber auch deutlich Kritik hervorgerufen. Also die Zeitung der Prignitzer hat zum Beispiel den grünen parlamentarischen Bundesstaatssekretär Michael Kellner zitiert. Demnach würde Woidke mit solchen Äußerungen unser aller Sicherheit in Europa zum Spielball werden lassen. Ist das tatsächlich so deutlich als Kritik von Woidke an der Haltung der Bundesregierung zum Ukraine-Krieg zu verstehen?
Naja, also ich lese da tatsächlich eigentlich eher so ein bisschen raus, dass er so ein bisschen mitschwimmt jetzt in der Welle. Ich meine, es ist ja, also gegen die Ampel zu schießen, ist ja im Moment gerade so ein bisschen ein Sport. Das habe ich den Eindruck, es wird auch gar nicht so großartig übel genommen, wenn da aus den Ländern jetzt irgendwelche Rüffel kommen und wenn man sich im Wahlkampf so ein bisschen an der Ampel abarbeitet. Und ich meine, der Appell, erstmal mehr Diplomatie zu versuchen, das tut ja noch keinem weh.
Ja, aber kann man sagen, dass dieses Friedensthema, das ist ja vor allem bisher vom Bündnis Sahra-Wagenknecht gesetzt worden, jetzt doch ein Landtagswahlkampfthema par excellence geworden ist, obwohl es so salopp gesagt eigentlich hier gar nicht hingehört?
Naja, es ist natürlich ein Thema, das viele Menschen beschäftigt. Ich glaube, es gibt niemanden, der nicht Richtung Ukraine schaut und sich fragt, wo führt das alles noch hin und wie kann dieser wahnsinnige Krieg so schnell wie möglich beendet werden? Und es ist vielleicht auch in Brandenburg nochmal speziell. Man hat schon den Eindruck, dass eben besonders in Ostdeutschland mit der Geschichte, auch mit den Erfahrungen und der Vergangenheit, auch wenn sie jetzt nicht immer positiv geprägt war, aber eben den Erfahrungen mit Russland, dass er natürlich schon ein besonderer Blick einfach Richtung Osten, dass es den gibt. Und das ist eine Stimmung. Ich glaube schon, dass die Sorgen hier bei vielen auch sehr, sehr groß sind. Was ist, wenn sich der Krieg weiter nach Westen ausbreitet? Was ist, wenn das vielleicht eines Tages zu uns kommt? Und natürlich ist es klar, dass diese Ängste, diese Stimmungen in einem Wahlkampf ein Thema sind, das, ich sage jetzt mal salopp, dass Parteien bewirtschaften können und dass sie artikulieren können und wo sie müssen ja noch nicht mal Lösungen anbieten, konkrete Lösungen, aber dass sie zumindest einfach zum Thema machen können und mit sich verknüpfen können. Und das ist offensichtlich so verlockend, dass da jetzt einige drauf einsteigen.
Verlockend, aber du sagst auch ganz klar, ist das wirklich so? Ich meine, wir reden von der Landtagswahl und reden praktisch über Außenpolitik. Mhm. Was kann die Landesebene da leisten?
Naja, man kann sich ja einfach mal die Frage stellen, wer würde denn Brandenburgs Außenminister werden in einer neuen Landesregierung? Und da ist die Antwort, es gibt keinen Außenminister in Brandenburg. Ne? Also Außenpolitik ist natürlich ganz klar Bundespolitik. Das Bündnis Sahra Wagenknecht, wenn man dort den Spitzenkandidaten Landesvorsitzenden Robert Krumbach fragt, wie er sich das vorstellt, sagt er, naja, man muss halt seine Stimme erheben, so steht es auch im Wahlprogramm, man muss seine Stimme erheben und aus den Ländern mehr Druck machen auf den Bund, da mehr diplomatisch zu tun. Man wird dann auch gerne auf Sachsen verwiesen, auf Herrn Kretschmer, den Ministerpräsidenten dort, der ja auch sehr deutlich macht, dass er sich mehr Diplomatie wünscht. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass die Forderung des Bündnisses Sahra Wagenknecht in diese Richtung geht, dass es dann einfach öfter mal Signale und Forderungen gibt aus den Ländern. Aber es gibt kein Gremium auf Bundesebene, wo sich die Länder in außenpolitischen Fragen engagieren oder äußern können. Also das wären dann tatsächlich, wenn Brandenburg da Forderungen erheben wollen würde, dann bliebe es bei Forderungen und Möglichkeiten im Bund da etwas durchzusetzen oder zu verlangen, gibt es keine.
Und wenn man das weiterdenkt, sind wir auf der Landesebene, muss man ja aber trotzdem auch fragen, was kann denn Diplomatie praktisch, das ist ja die Forderung nach mehr Diplomatie, dann speziell in diesem Fall wirklich löten. Du hast das auch getan, und zwar Gustav Gressel, Außen- und Sicherheitspolitik-Experten beim Think Tank European Council on Foreign Relations. Und der ist, was diesen Konflikt Russland-Ukraine angeht, doch wenigstens skeptisch, meine ich da zumindest rauszuhören.
Das Problem ist, wenn ein Land mal auf Kriegskurs ist, dann ist es ein schwer zu stoppender Dampfer. Und dann hängt das natürlich auch sehr stark davon ab, ob der Staat, der hier diplomatischen Druck ausübt, auch Machtmittel gegenüber den anderen hat.
Hat er jetzt sehr allgemein gehalten? Hat er es noch ein bisschen plastischer erklärt?
Ja, also jetzt kommen wir natürlich sehr groß in die Weltpolitik aus unserem kleinen Brandenburg.
Aber sollen wir vielleicht an der Stelle mal?
Ja, naja, die Frage ist eben, ob es auf der anderen Seite jemanden gibt, der verhandeln möchte, und ob man ein Mittel hat, ein Druckmittel, um diese Verhandlungen in die Richtung zu lenken, die man eben gerne haben möchte. Und als ich mit Herrn Gressel gesprochen habe, sagt er eben auch, naja, dass so wie er beobachtet die Interessen Russlands eben so, dass es darum geht, eine Vormachtstellung in Europa wieder zu erreichen, zu einer Größe zu kommen, um eben, naja, die großen Einflusssphären USA, Russland, das wiederherzustellen und Russland eben mit dem Prä und dem Einfluss in Europa. Und wenn man das eben als große Strategie sieht, die hinter dem Krieg und dem Angriff auf die Ukraine stehen, dann ist die Frage, ob in Moskau jemand sitzt, ob Wladimir Putin da sitzt und sagt, ich möchte gerne mit Deutschland verhandeln über die Frage, ob der Krieg in der Ukraine endet. Und naja, da würde Herr Gressel ein großes Fragezeichen machen, da würden sicherlich viele andere auch ein großes Fragezeichen dahinter machen. Und das ist natürlich dann eine Frage, mit der sich auch alle beschäftigen müssen, die Forderung stellen, mehr Diplomatie, mehr diplomatischen Druck aus Deutschland. Ist das überhaupt, gibt es jemanden, der jetzt darauf wartet, der einen Grund hat, darauf einzugehen und zu warten, dass jetzt diplomatische Bemühungen aus Deutschland gestartet werden?
Und er meint, dafür bräuchte es Druckmittel, die man vielleicht hier nicht hat, wie sie an anderer Stelle in Nahost jetzt vielleicht sind, es sie gibt, oder?
Naja, und er sagt ja auch, man sieht ja, wie wenig man mit Druckmitteln, also der Einfluss beispielsweise, den die USA auf Israel haben, man sieht ja, wie wenig dort bewegt werden kann, trotz der Druckmittel, die vorhanden sind, sagt er auch, in einem Konflikt, der vergleichsweise kleiner ist, der eben ein Regionalkonflikt ist und nicht der Konflikt zwischen einer großen Atommacht, die ja ein strategisches Interesse verfolgt, wo es um ganz andere Einflussmöglichkeiten oder Wünsche gibt, die ideologische Ziele, die verfolgt werden sollen.
Ne? Das ist weil die Parteien teilweise abhängig sind auch von ihren Geldgebern ziemlich stark, genau. Da könnte man sehr leicht Einfluss ausüben.
Genau, und dann, man kann auch die Frage stellen, also wenn Deutschland jetzt kommt, hat also die Ukraine auch mit Waffen versorgt, hat sich sehr klar auf die Seite der Ukraine gestellt. Da ist auch die Frage, warum sollte jetzt Russland, warum sollte jetzt Putin sagen, da wundert mich, ist schön, dass jetzt endlich mal, ich habe gewartet darauf, dass endlich mal eine Initiative aus Deutschland kommt. Schön, dass ihr jetzt endlich an meiner Tür klopft. Wir haben es all die Jahre, Jahrzehnte irgendwie aneinander vorbeigeredet. Also es geht jetzt zugeben, sehr ins Flapsige ab, aber diese Frage kann man natürlich stellen und es gibt auch viele Menschen in Brandenburg, die sich diese Frage genauso stellen, so groß der Wunsch nach Frieden auf der einen Seite ist, aber eben auch die Frage, ist da jemand auf der anderen Seite, der da überhaupt hört?
Mhm. Wichtiges Thema ist das Ganze auf jeden Fall auch für die Linken in Brandenburg. Dem einen oder anderen ist es vielleicht auch seit dieser Woche auch ganz konkret aufgefallen. Zur Wahlkampfkampagne gehören da unter anderem jetzt Plakate mit einer vom Bajonett aufgespießten Friedenstaube mit der Forderung Stopp das Töten. Wobei die Linken, war mein Eindruck bei der Präsentation der Kampagne hier, eher gleich auf zwei Arten punkten wollen. Mit dem Thema an sich, klar. Aber gleichzeitig versuchen die Linken, glaube ich, auch sich eher als die seriösere Friedenspartei hier zu präsentieren, vor allem in Abgrenzung vom BSW. Da ist Frieden im Wahlprogramm ja Punkt Nummer eins, wirklich steht ganz vorne, wobei man dann so Sachen liest wie, es gehe darum, das sinnlose Embargo gegen Russland zu stoppen und dass die NATO jahrzehntelang die Sicherheitsinteressen längst nicht aller beachte. Also dieser Zungenschlag. Die Linke aber hat das zumindest bei der Wahlkampfkampagnenvorstellung diese Woche eher in so einen Zusammenhang mit sozialer Gerechtigkeit gebracht. Wir können ja da mal reinhören, Kerstin Kaiser hat das hier der Presse präsentiert.
Wir sind mit dem Krieg gebunden an eine Politik, die nichts mit sozialer Gerechtigkeit, nichts mit Frieden, nichts mit Nachhaltigkeit und Ökologie zu tun hat. Ohne Frieden ist alles nichts bedeutet, die Gelder werden priorisiert für militärische Infrastruktur, für Rüstung, für Bunkerbauten statt Kitas. Und das ist das Thema, was die Leute erkennen, was sie schon fühlen. Die kommunalen Haushalte werden derzeit geplündert. Dafür haben wir ohne Ende Geld für Rüstung und Militärausstattung. Das kann auf lange Zeit nicht gut gehen.
Kerstin Kaiser tritt nach 10 Jahren Politikpause wieder für die Linke an, war Fraktionsvorsitzende zur Zeit, als die Linke mitregiert hat hier in Brandenburg. Jetzt sicher auch wieder dabei, weil sich die kriselnden Linken wahrscheinlich von ihrem Renommee doch einiges versprechen. Aber Michael, wie guckst du jetzt auf das Ukraine-Thema? Ist das die Haltung der traditionellen Friedenspartei oder doch eher die Attacke aufs BSW jetzt von den Linken?
Vielleicht ganz kurz vorneweg nochmal die Frage, auch die man hier stellen kann, ob Herr Putin die Sozialpolitik in Brandenburg interessiert und das für ihn ein Argument wäre, jetzt die Panzer in der Ukraine zu stoppen. Aber naja, man kann der Linken in Brandenburg jetzt auch nicht vorwerfen, dass sie keine Friedenspartei gewesen wäre in all den Jahren oder das Thema irgendwie, dass das nicht ihr Thema gewesen sei. Das würde ich nicht sagen. Aber natürlich, das ist ja auch ein Grund, der zur Spaltung oder zur Abspaltung des BSW bei der Linken geführt hat. Da gab es eben differenziertere Töne. Und da gab es eben natürlich auch Nachdenklichkeit über den Blick auf Russland und die Frage, konnte man das erwarten? Hat man das Putin zugetraut? Ich würde schon sagen, da gab es tatsächlich jetzt mehr Schattierungen, ja.
Das BSW ist sehr erfolgreich, auch schon bei der Europawahl mit diesem Friedensthema jetzt gewesen und auch die Umfragen jetzt vor der Landtagswahl versprechen so viel Erfolg, dass die Partei da bereits Diskussionen um mögliche Koalitionen führt und Sarah Wagenknecht selber hat ja auch schon ganz deutlich offen sich ausgesprochen für eine Verbindung mit der CDU. An anderer Stelle wieder sagt sie, also es braucht schon einen Partner, der eben sich für solche Friedensverhandlungen auch einsetzt. Würde man denn in Brandenburg so überhaupt zusammenkommen vom BSW mit der CDU?
Ach, also die Frage ist ja, ob man am Ende vielleicht eine Formel findet, wo man sagt, das kennt man ja, ne? Das ist ein bundespolitisches Thema, das klammern wir jetzt irgendwie in Sondierungen und Koalitionsverhandlungen aus und das spielt dann am Ende in der Sachpolitik in Brandenburg auch keine Rolle und dann findet man irgendwie zu sich, also das wäre eine Brücke, über die man möglicherweise gehen könnte, wenn das Wahlergebnis so ist, dass es keine andere Möglichkeit gibt, das kann man sich theoretisch vorstellen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch die Frage stellen, ob diese Forderung dieses nur wenn es klare Signale aus Brandenburg an den Bund gibt, Diplomatie, wenn wir da einen anderen Zungenschlag bringen. Das kann natürlich auch eine Forderung sein, die einfach so hoch ist, dass eine Koalition zwischen CDU und BSW sich einfach ausschließt und dass es für das BSW einfach auch so eine eingebaute Sicherung ist, eben aus so einer Konstellation rauszugehen oder rauszukommen, ohne großen Schaden zu nehmen, einfach wenn man es nicht will. Man muss ja die Frage stellen, ob eine Protestpartei, die das BSW ja ist, wirklich nach der ersten Landtagswahl mit weiß ich nicht welchem Personal, ohne Erfahrung gleich in eine Landesregierung zu gehen, das muss ja auch nicht gut sein.
Dann braucht man auch nicht Verantwortung übernehmen.
Dann braucht braucht man, genau, wenn man sozusagen da diese, eine Sicherung, so eine Sollbruchstelle gleich eingebaut hat, dann braucht man auch nicht in die Verantwortung.
Und wenn wir jetzt noch den Reigen zumindest für die großen Parteien hier mal voll machen wollen, wer überrascht uns denn noch und versucht mit diesem Thema zu punkten? Ist eine Glaskugelfrage, guckst du rein?
Na, also bisher, ich würde jetzt zumindest sagen, dass die CDU, dass Jan Redmann, der Spitzenkandidat, da einen sehr klaren Kurs hatte, also eine Unterstützung der Ukraine mit Waffen immer befürwortet hat, sich jetzt zu Taurus-Lieferungen auch so geäußert hat, dass er im Prinzip sagt, solange man die Diskussionen mit Besonnenheit führt, dann kann der Bund, dann kann auch die Bundes-CDU das mit ihrer eigenen Expertise sicherlich richtig entscheiden, braucht da keine Ratschläge aus Brandenburg. Also insofern, von dieser Seite aus würde ich jetzt keine Überraschung erwarten. Und die Frage ist ja auch immer, was ist denn wirklich überraschend? Vielleicht nochmal zurück den Bogen zu Dietmar Woidke. Es ist ja, also die Aufforderung, betreibt mehr Diplomatie. Damit ist ja niemandem an den Karren gefahren. Das kann man ja einfach fordern. Da ist kein Preisschild dran, das ist gratis. Da wird ja auch niemand sagen, nee, wir wollen nicht und wir würden auch nicht gerne versuchen. Also insofern, und es ist eben als Wahlmanöver in gewisser Weise auch erkennbar und eine Position, die man irgendwann auch ohne Schaden selber wieder räumen kann und sagt, na ja gut, wir sehen jetzt doch, wir brauchen doch mehr Waffen und Diplomatie führt zu nichts. Insofern ist das eine große Überraschung, Fragezeichen.
Kein Preisschild dran, ist nicht teuer, kriegt man aber vielleicht viel für.
Wer weiß. Das Thema haben andere ja besetzt. Ne? Also das ist dem BSW gelungen. Insofern gibt es da schon eine Partei oder einen Wettbewerber um die Wählerstimmen, der das zu seinem Markenzeichen gemacht hat.
Die Parteien im Wahlkampf in Brandenburg und die Ukraine-Frage, ein Thema mit einer erstaunlichen Karriere im Moment hier bei uns im Land, haben wir besprochen mit meinem Kollegen aus der RBB-Landespolitikredaktion in Brandenburg, Michael Schrun. Danke dir.
Sehr gern.
Jetzt steht auch das endgültige Starterfeld für den Wettlauf um den Einzug in den Potsdamer Landtag fest. Denn der Landeswahlausschuss ist jetzt zusammengekommen, um zu prüfen, wer formal auch alle Bedingungen erfüllt, um an der Landtagswahl teilnehmen zu können. Das steht jetzt also fest, sodass wir Ihnen die Starter hier auch vorstellen können. Klar war schon, dass die großen Parteien, die in Bundes- und Landtag auch schon vertreten sind, wieder dabei sind. Auf die haben wir ja in der letzten Spreepolitik-Folge schon ganz ausführlich geschaut. Hören Sie das gerne nach, finden Sie auch ganz schnell zum Beispiel in der ARD Audio. Aber spannend ist ja noch, wer es noch in die Startblöcke geschafft hat. Neue Parteien und Listen müssen ja auch immerhin 2000 Unterstützerunterschriften zusammenbekommen. Leicht, ein Selbstläufer ist das nicht. Wer nun alle Normen erfüllt hat, um am Wettkampf teilnehmen zu können, das besprechen wir hier mit meinem Kollegen Thomas Büttner aus der Landespolitik-Redaktion in Brandenburg. Hallo Thomas.
Hallo.
Sind denn jetzt alle, die wollten, zugelassen worden oder hat es irgendwer nicht geschafft?
Am Ende haben es 14 geschafft. Bei der letzten Landtagswahl 2019 waren 11 Parteien mit Landeslisten vertreten. Diesmal werden es 14 Parteien sein. Also das Spektrum hat sich ein bisschen erweitert. Es haben aber nicht alle geschafft. Also zwei Parteien, die beim Landeswahlausschuss vorstellig geworden sind, die konnten sich nicht durchsetzen, weil sie die formalen Voraussetzungen nicht erfüllt haben. Sie haben nicht die Unterschriften gebracht. Das ist zum einen die Partei Die Basis. Die kennt man ja aus der Auseinandersetzung mit Corona. Mhm. Und gerade weil die Diskussion um Aufarbeitung von Corona ja jetzt doch wieder hochgeschossen ist, hätte man ja denken können, na gut, da wird es vielleicht auch eine Bewegung in Brandenburg geben, aber Die Basis hat nur 600 Unterschriften beibringen können und hätte 2000 bringen müssen. Formal also nicht zugelassen, wird nicht zur Landtagswahl zugelassen. Und die Partei der Rentner, PDR, eine Neugründung, die hat es auch nicht geschafft. 368 Unterschriften sind einfach zu wenig. Aber wie gesagt, es sind ja insgesamt dann noch 14, die dabei sind.
Gibt es denn ganz neue Starter? Gibt es Überraschungen?
Ja, es gibt neue Starter, manchmal sogar mit einem neuen Namen, aber mit bekannten Gesichtern. Also es gibt so eine Listenvereinigung, in der Parteien sich zusammengetan haben, die man auch früher schon bei Landtagswahlen gesehen hat. Können wir ja vielleicht nachher noch mal genauer drauf eingehen. Aber es gibt natürlich auch die Neugründung. Wir haben ja die letzten Monate auch neue Parteien erlebt. Das Bündnis Sarah Wagenknecht, darüber haben wir letzte Woche ja ausführlich geredet. Aber auch die Partei Werteunion ist dabei. Mhm. Sie hat es geschafft, sie hat 2000 Unterschriften gebracht und will in Brandenburg in den Landtag. Es gibt auch aus den Protesten Anfang des Jahres der Bauern, als wir erinnern uns ja, als sie quasi die Straßen blockiert hatten, da ist auch eine Bauernpartei entstanden, die nennt sich so DLW, Deutschland Wirtschaft. Das sind auf jeden Fall dann im Wahlkampf höchstwahrscheinlich dann überraschende neue Starter, um mal bei dem Olympiabild zu bleiben.
Genau. Du hast es gesagt, letzte Woche haben wir auf die Großen geguckt, also auf SPD, AfD, Grüne, Linke, die Freien Wähler und auch auf das Bündnis Sarah Wagenknecht. Lass uns mal jetzt auf diese kleineren Parteien gucken. Wer kommt denn zum Beispiel von rechts noch ins Starterfeld?
Na, interessant ist, dass ich glaube, die AfD das rechte Spektrum ziemlich absorbiert hat und die anderen Parteien quasi marginalisiert hat. Also wer quasi auf der rechten Flanke wählen will, der scheint sich offensichtlich bei der AfD dann schon zu Hause zu fühlen. Früher, wir erinnern uns, da gab es bei Landtagswahlen auch die NPD als Partei, die angetreten ist. Sie hat sich umbenannt, heißt die Heimat, aber die Heimat tritt nicht an in Brandenburg. Es gab mal die Republikaner, von denen hört man gar nichts mehr. Es gab mal so Parteien, die sich Deutsche Konservative nannten und auch angetreten sind. Alles nicht mehr da, pulverisiert, aber nicht ganz. Es gibt eine Partei ganz rechts, das ist der Dritte Weg. Der Landesverband dieser Partei ist erst letztes Jahr gegründet worden, aber wohl aus taktischen Gründen, denn eigentlich gab es die Partei schon eine Weile. Sie wird vom Verfassungsschutz beobachtet, ist eine richtige Neonazi-Partei, nennen sich immer besorgte Bürger, aber dahinter steckt eigentlich ein ganz anderes Konzept. Sie nennen sich national, sozialistisch, revolutionär. Wenn man das zusammenpackt, kann man sich ja schon das Spektrum ausrechnen, was da dahinter steckt. Sind sehr viel im Internet aktiv, da sind sehr viele ehemalige NPD-Funktionäre dabei. Bisher war die Partei, die es schon seit über 10 Jahren gibt, nur so quasi mit einem Stützpunkt im Land vertreten. Jetzt dieser Landesverband, aber der Hintergrund, dass man einen Landesverband gegründet hat, ist, dass man eben zur Landtagswahl antreten will. Es gibt Landesverbände eigentlich auch nur in Bayern, in Sachsen und jetzt in Brandenburg. Man ist besonders stark in der Uckermark, in Potsdam-Mittelmark, in der Prignitz gibt es auch Leute, die sich zum Dritten Weg bekennen. Und die Zielgruppe sind junge Leute, sehr junge Leute. Und deshalb, das macht auch die Gefahr aus, weil wenn so ein völkisches, nationalsozialistisches Denken da ins Spiel kommt, bei ganz jungen Leuten, dann kann man sich ja ausrechnen, das kann ja alles noch wachsen. Und die Akteure, wenn man genau hinschaut, der Ex-Chef der jungen Nationaldemokraten, das war die quasi Jugendorganisation der NPD, der ist ganz aktiv als Bundesvorsitzender, Landesvorsitzender, aber auch Mario Schulz, ehemaliger Landesvorsitzender der NPD, ist mit dabei. Also das ist auf jeden Fall auf dem rechten Spektrum klar die rechteste Partei, die wir auf dem Wahlzettel haben werden. Bei anderen Parteien bin ich mir nicht so sicher. Werteunion, wo kann man die einordnen? Und auch diese neue Agrarpartei Deutschland Wirtschaft, bin ich auch nicht sicher, bezeichnen sich als Politiker der Mitte, aber wie weit sie Mitte sind, das muss ich noch erweisen. Ja.
Aber alles ein Topf oder wo unterscheiden die sich schon?
Naja, Werteunion. Wir wissen ja, in der Werteunion, da sind diejenigen, die mit der CDU unzufrieden sind. Und es gab jetzt auch die Gründung eines Landesverbands, den gibt es aber auch erst seit Mai. Aber mit dem Segen von Hans-Georg Maaßen, dem Bundesvorsitzenden, der auch in Kremmen bei der Gründung mit dabei war. Und es gibt eine Berliner Rechtsanwältin, die in Glienicke Nordbahn wohnt, Anna-Sophie Wertz. Sie ist die Spitzenkandidatin. Und sie sagen ganz offiziell, sie sind gegen Extremismus, aber sie fordern eben auch die umgehende Abschiebung ausreisepflichtiger Ausländer, aber das fordert ja auch Jan Redmann schon, also der CDU-Landesvorsitzende. Sie fordern weniger Bürokratie, das fordern ja auch fast alle Parteien. Und die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, RBB, soll in seiner jetzigen Form dann nicht mehr existieren. Das sind Positionen, die man eben aus dem enttäuschten CDU-Wählerspektrum kennt. Und man spürt so ein bisschen, der Hauptgegner ist offensichtlich auch die CDU. Das sind ja Enkeltrickbetrüger, die von der CDU. Und bei der CDU ist das Einzige, was schwarz ist, die Limousinen. Und wenn man genau nachfragt,
auch mag ich im Ton.
Mag ich im Ton, auf jeden Fall. Aber ob sie wirklich so ein großes Spektrum in Brandenburg erreichen können, da gibt es ja noch keine, wir haben keine Erkenntnisse. Weder unsere Umfragen noch wirklich veritable Zahlen geben da was her, wie groß das Spektrum der Interessierten da ist. Und wenn man genau nachfragt, würden die auch zum Beispiel mit der AfD zusammenarbeiten. Also sie sagen, ja, wir würden mit den Grünen zusammenarbeiten, aber auch mit der AfD. Hauptsache, unsere Positionen werden irgendwie durchgesetzt. Also insofern, die Konzentration, sich quasi abzugrenzen von der AfD, die sehe ich da nicht. Und bei dieser Agrarpartei, Deutschland, Wirtschaft, ist eben auch noch nicht so ganz klar. Klar, eine Bauernpartei, die fordert natürlich Agrardieselsubventionen, muss weiterbleiben, der günstige Agrardiesel. Aber dann wird natürlich auch sowas gefordert wie Dorfläden, Arztpraxen, Telemedizin, Mobilfunknetze auf dem Land. Das muss gefördert werden und so, das kann man alles nachvollziehen. Aber man sieht dann eben auch Akteure in dieser Deutschland-Wirtschaftspartei, die argumentieren gegen Flüchtlinge. Der Integrationsbogen sei überspannt, sind so Sätze, die man da hört. Waren bei Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen dabei, sind jetzt gegen Waffenlieferungen. Also das ist schon ein Spektrum, was ja weit mehr ist, als nur Agrarpartei zu sein. Ja.
Genau. Von der anderen Seite des politischen Spektrums, wer kommt da dazu?
Also ganz links, da ist nur noch die DKP übrig, Deutsche Kommunistische Partei. Und 2014 0,2% und 2019 überhaupt nicht angetreten. Eine ziemlich überalterte Partei. Da ist, sie haben aber diesmal eine Landesliste tatsächlich und sie sind in 4 Wahlkreisen sogar mit Direktkandidaten vertreten. Mhm. Aber sie nennen sich die Partei der Arbeiterklasse und des wissenschaftlichen Sozialismus. Wer in der DDR groß geworden ist, wird sich erinnern. Das sind die Geschichten, die man kennt. Und das Motto heißt, Widerstand ist wählbar. Und wenn man auf die Pläne guckt oder das Wahlprogramm Frieden mit China und Russland, worum es da geht, ist klar. Sie wollen natürlich mehr eine Reichensteuer statt eine CO2-Steuer. Also den Reichen nehmen, den Armen geben. Eine kostenlose medizinische Betreuung. Das ist, erinnert so ein bisschen an DDR. Keine Privatisierung. Und natürlich DDR-Funktionsträger sollen alle rehabilitiert werden. Das ist auch so eine Forderung. Mhm. Und ganz Brandenburg-spezifisch, sie sind gegen den sogenannten neuen radikalen Erlass. Also der Verfassungstreue-Check, den die Brandenburger Landesregierung eingeführt hat gegen Beamte. Also dass sozusagen so eine Art Regelanfrage beim Verfassungsschutz, bevor man Beamter wird, eingeführt wird. Dagegen ist natürlich die DKP auch, weil sie wird ja vom Verfassungsschutz beobachtet als linksextremistische Partei, dass sie natürlich ihre Klientel da nicht mehr vertreten ist. Wobei, wie gesagt, Klientel bei 0,2% vor 10 Jahren, das ist auch nicht mehr so groß.
Und Ihre Mitglieder waren die Leidenden damals in Westdeutschland?
Beim radikalen Erlass, genau. Deswegen auch die Erinnerung an diese Zeit oder die bewusste Assoziation, das damit zu verbinden. Ja.
Aber das sind alles, du hast es ja selber gesagt, schon kleine Parteien, die zumindest bei vergangenen Wahlen, wenn sie angetreten sind, ganz kleine Ergebnisse erzielt haben. Es gibt jetzt, glaube ich, auch Akteure, die sich zusammentun und um dann summarisch vielleicht ein bisschen mehr erfolgreich zu sein. Wer ist das? Sag uns, wer da antritt.
Na, das ist eine Verbindung, die heißt Plus Brandenburg. Ja, über den Namen kann man sich auch streiten. Was ist Plus Brandenburg? Also ist es eine Supermarktkette oder was soll das sein? Ja, aber gut, haben jetzt Zeit bis zur Wahl, sich da bekannt zu machen. Da sind drei Parteien zusammengekommen, die man so auf den ersten Blick eigentlich nicht unbedingt zusammen sehen würde in einer Listenverbindung. Das ist die ÖDP, die Ökologisch-Demokratische Partei. Die gibt es ja schon länger. Das ist die Piratenpartei. Die hat auch in Brandenburg schon mehrfach angetreten und ist die eher neue Partei Volt, also neu für Brandenburg, weil sie hier noch nicht angetreten sind, vor allen Dingen ja bei der Europawahl bekannt geworden. Und die drei haben sich jetzt zusammengetan, aber ja, auch aus pragmatischen Gründen. Also die ÖDP hatte letztes Mal bei der Wahl 0,6%, die Piratenpartei hatte 0,7%. Volt war gar nicht angetreten. Also gut, wenn man das Potenzial zusammenrechnet, ist man bei ein bisschen über 1%. Ja, also es ist, glaube ich,
ist das denn ein realistischer Gedanke da so summarisch?
Naja, sie decken ja verschiedene Themen ab. Also die ÖDP nennt sich Partei der politischen Mitte und deckt das ökologische Spektrum ab. Die Piratenpartei kennt man als Internetpartei, die den transparenten Staat fordert, in der sich vor allem so junge Männer, die mit Computern viel zu tun haben, ganz wohlfühlen. Und Volt ist diese neue Bewegung, die europäische Bürgerbewegung, die eben so gute Beispiele aus anderen europäischen Ländern nach Brandenburg tragen will. Das Fahrradnetz soll wie in Kopenhagen sein. Die Digitalisierung, wo man alles quasi auch an Anträgen und so weiter beim Bürgeramt wie in Estland machen kann. Das sind so die Ideen. Wenn man das alles zusammenfasst, ist es ja ein interessantes Spektrum. Das ist wie so eine große Koalition unter den kleinen Parteien. Und dann ist das Spektrum eben im Wahlprogramm steht sowas, Brandenburg-Ticket für 9 € für alle. Ja, wenn wir nicht uns klären müssen, wer es bezahlen muss, ist es ja eine gute Idee. Ja. 1-Stunden-Takt bei Überlandbussen, auch gut, dass man auf dem Land gut wegkommt. Eine pädagogische Hochschule in Brandenburg gründen, damit wir die Lehrer selber ausbilden können, die wir brauchen. Bei Volksinitiativen geringere Hürden einziehen. Das sind so Themen. Interessant fand ich auch den Vorschlag, dass man im Wahlprogramm oder im Wahlgesetz so eine Ersatzstimme einführen kann. Also, dass man als der Wähler noch eine zweite Stimme angibt, falls meine Partei unter die 5%-Hürde fällt, wem ich dann die Stimme geben würde, damit sie nicht verloren ist, die Stimme. Das ist, glaube ich, schwer umsetzbar. Da müsste man jetzt sicherlich Juristen fragen, ob das einen Sinn macht. Aber das sind so Vorschläge und muss mal schauen, ob man dann unter der Überschrift Plus Brandenburg besser wegkommt, als wenn alle drei Parteien quasi für sich antreten würden.
Also ein ganz, ganz breites Starterfeld. Haben wir jetzt noch jemanden vergessen?
Oh, die Tierschutzpartei. Nicht vergessen, genau. Die Tierschutzpartei. Ist im Grunde die große Partei unter den Kleinstparteien, weil beim letzten Mal 2019 2,6%. Das ist zwar, also wir finden sie in den Umfragen, die wir machen, Brandenburg trennt alles, was unter 3% ist. Da sagen die Experten, die Demoskopen, die Wahlforscher, was unter 3% bei einer Umfrage rauskommt, ist im Bereich der Fehlermarge. Und deshalb wird unter 3% gar nicht ausgewertet. Deshalb taucht die Tierschutzpartei in unseren Umfragen nicht auf. Aber beim Wahlergebnis, wie gesagt, letztes Mal 2,6%. Und Tierschutzpartei ist ja, also auf dem Wahlzettel steht ja noch was anderes. Da steht nicht nur Tierschutzpartei, da steht Menschen, Umwelt, Tiere. Das ist ihr Thema. MUT. Also da sind gleich drei Assoziationen dabei. Menschen, Umwelt, Tiere. Also es geht wirklich nicht nur um Tierschutz. Und MUT zusammengefasst heißt Mut. Da ist auch noch eine andere Assoziation dabei. Also das ist eine Partei, die... Ja klar, Verbot von Tierversuchen, Verbot von Massentierhaltung, Ablehnung der Jagd, gegen die Qualzucht oder irgendwelche Rassetiere, die leiden. Das ist ja, kann man auch unter Tierschutzpartei sich vorstellen. Aber sie sind eben auch mehr als nur eine Partei, die sich mit Tieren beschäftigt. Es geht um ökologische Landwirtschaft statt Agrarindustrie. Erneuerbare Energien sollen ausgebaut werden statt Kernenergie. Also es ist ja schon ein gesellschaftspolitisches Modell. Aber sie sagen auch, sie sind gegen Diskriminierung von Homo, Bi und Transsexuellen. Also das geht ja weit über das hinaus, was den Tierschutz betrifft. Und ich glaube, dass viele oder manche, wenn sie auf den Wahlzettel schauen und irgendwie von anderen Parteien so ein bisschen enttäuscht sind, sagen, ach naja, Mensch, Umwelt, Tierschutz, da kann man ja nicht dagegen sein. Aber es hat bisher immer nur zu maximal eben 2,6% gereicht.
Also ein breites Spektrum beim Rennen um den Einzug in den Landtag bei den Landtagswahlen im September hier in Brandenburg. Jetzt steht fest, wer alles antritt. Und einen Überblick dazu hat uns hier in der Spreepolitik mein Kollege Thomas Bittner von der RBB Landespolitikredaktion gegeben. Danke dir, Thomas.
Gern.
Brandenburgs Seenidyllen verlieren Wasser teilweise enorm sogar. Das gibt schon längst skurrile Bilder im Land am Strausbergsee etwa. Wer da von der älteren Baderutsche im Seebad runter ist, der landet mittlerweile mit dem Popo nicht mehr im Wasser, sondern auf dem Uferboden. So weit hat sich da das Wasser schon zurückgezogen. Dieses Jahr hat es ja aber auch deutlich mehr geregnet als in den anderen Jahren. Vielleicht hat das so ein bisschen was verbessert. Für die Brandenburger ist das aber seit Jahren nun schon ein großes, großes Sorgenthema. Genau auch wie für die Umweltverbände. Und der BUND hat dazu nun auch einen sogenannten Seenreport erstellt. Und den haben sie auch gleich der Landesregierung übergeben, und zwar an Umweltminister Axel Vogel von den Grünen. Mein Kollege Carsten Steinmetz war auch dabei. Jetzt ist er hier bei mir. Hallo Carsten erstmal.
Hallo.
Was steht denn im Report?
Ja, es geht um den Zustand der Brandenburger Seen, exemplarisch dargestellt an insgesamt 17 Fällen. Also 17 Seen sind genau untersucht worden von ehrenamtlichen Umweltschützern vor Ort jeweils in den Kommunen. Die haben also die Wassermengen sich genau angesehen, die haben auch die Wasserqualität untersucht. Und ja, was die Ergebnisse angeht, da ist die Spannbreite wirklich groß. Da haben wir den Fressdorfer See zum Beispiel bei Michendorf als See nicht mehr wirklich existent. Da ist jetzt noch ein bisschen Wasser da, gilt jetzt mehr so als Feuchtgebiet, kann man sagen. Da ist auf der anderen Seite der Rangsdorfer See. Mengenmäßig hat er sich extrem gut erholt. Ich war am Anfang der Woche selber da gewesen, konnte mich davon überzeugen. Ich bin ins Wasser reingegangen, ich stand im Wasser und dann meinte jemand zu mir, also da, wo du jetzt stehst, da war im vergangenen Jahr noch gar kein Wasser. Da war also alles noch Sand. Und wenn du zum Wasser wolltest, hättest du 50 Meter reinlaufen müssen. Okay. Also da ist es wirklich richtig gut geworden. Der See liegt allerdings auch in einer Niederung. Das ist also
sehr
günstig.
Wegen des vielen Regens?
Auch wegen des vielen Regens, ganz genau. Also da hat sich der See total erholt. Schlecht dagegen sieht es aus noch beim Petersdorfer See im Landkreis Oder-Spree. Da steht in dem Report, da ist der Wasserspiegel in den vergangenen Jahren um 1,5 Meter gesunken. Der Nichtschwimmerbereich der Badestelle ist trocken gefallen. Und dann wird noch der Pinnower See als Beispiel aufgeführt. Das ist ganz wichtig, weil der liegt 10 Kilometer Luftlinie nördlich vom Braunkohletagebau Jentschwalde. Das ist natürlich nochmal ein besonderer Fall. Hier wird Grundwasser abgepumpt, um im Tagebau Braunkohle zu fördern. Da wird eine Menge gemacht. Da wird Grundwasser in den See eingeleitet. Und der Wasserspiegel sinkt trotzdem.
Das ist die Zustandsbeschreibung. Liegt das jetzt alles am Klimawandel? Wir hatten ja in Brandenburg auch gleich mehrere echt trockene Jahre jetzt hintereinander. Oder Gibt es auch andere Gründe, die dafür sorgen, dass da so viele Seen in Gefahr sind?
Klar, der Klimawandel, das ist natürlich das ganz, ganz große Problem. Einfach, ja, je höher die Temperaturen sind, das führt dann eben zu stärkerer Verdunstung und dann ist Wasser irgendwie einfach weg und es verdunstet und die Seen schrumpfen. Aber viele Seen haben eben auch noch andere Probleme. Die Probleme sind vor Ort dann teilweise auch unterschiedlich. Es ist zum einen die Wasserentnahme, also durch die Landwirtschaft, durch Unternehmen, aber teilweise auch durch Privatpersonen, also viele Menschen, die Brunnen im Garten haben. Und übrigens gibt es landesweit auch gar nicht so ein Verzeichnis, wie viele Brunnen gibt es, wie viele Menschen nehmen sich wie viel Wasser raus. Es ist vollkommen unbekannt. Mhm. Und das Grundwasser ist dann einfach mal weg und das fehlt dann auch den Seen. Anderer Grund ist, dass eben Nährstoffe in die Seen eingeleitet werden, Phosphor durch die Düngung, zum Beispiel in der Landwirtschaft. Das ist dann ein großes Problem für die Wasserqualität, habe ich dann zum Beispiel auch am Rangsdorfer See gesehen. Wenn du da reingehst, sagen wir mal, knietief musst du gar nicht sein, aber du siehst die Füße ganz schnell eben nicht mehr. Das ist dann wirklich nur noch so eine Brühe. Und diese Wasserqualität hat aber auch dann wieder mit der Wassermenge was zu tun. Das heißt, bei einer schlechten Wasserqualität bilden sich Algen, bildet sich Schlamm am Boden und das führt dann eben zu mehr Verlandung sozusagen und zu weniger Wasser im See drin. Mhm.
Stellt sich am Ende die Frage, was tun, um die Seen zu retten, ne? Was sind denn die Forderungen vom BUND dazu?
Ja, da hat natürlich eine ganze Liste von Forderungen da aufgemacht, die Wasserentnahme zum Beispiel teurer zu machen, auch für die Landwirtschaft in der Hoffnung, dass einfach Wasser gespart wird. Es heißt, industrielle Großprojekte, in Klammern Tesla, sollten vielleicht nicht mehr erlaubt werden, wenn es ein Problem für die Gewässer in der Umgebung gibt. Ja, für den Fall, dass sich nochmal ein Autokonzern ansiedeln sollte. Dann heißt es, ja, Kanäle, die es ja gibt, um eben der Landwirtschaft zu helfen, um die Flächen zu entwässern. Das sollte eben nicht mehr so gemacht werden. Man sollte eben nicht das Wasser rausnehmen aus den Feldern, sondern irgendwie diese Kanäle nutzen, um Wasser da zurückzuhalten. Das Prinzip ist einfach oder das Ziel ist einfach, Wasser muss im Land gehalten werden und das betrifft natürlich dann auch uns alle. Also jeder muss von uns sparen, auch zu Hause und eben versuchen, so wenig Wasser wie möglich zu verbrauchen. Eine andere Idee noch vom BUND, ganz interessant, geklärtes Abwasser, also aus den Kläranlagen, sollte über die Felder verrieselt werden, statt dass es rausgeht über die Flüsse und dann am Ende im Meer landet. Am Rangsdorfer See, ganz interessant, fordern die Umweltschützer sogar, dass geklärtes Abwasser aus der Nähe aus Wassmannsdorf genutzt werden soll, um den See zu retten, also um das Wasser in den See einzuleiten, um quasi den See dauerhaft zu stabilisieren.
Gibt es auch an anderen Orten die Idee, aber ich glaube immer dann, wenn die Kläranlagen eine bestimmte hohe Klärstufe auch haben, oder? Also Umweltminister Vogel war ja dabei, hat diesen Report übergeben bekommen. Was hält er denn von solchen Ideen?
Also diese Idee mit dem geklärten Wasser hält er nicht für realistisch, einfach grundsätzlich schon möglich, aber technisch viel zu aufwendig und damit am Ende zu teuer. Also weder für die Felder noch für die Badeseen. Die anderen Forderungen, ja, sieht er letztlich ja ähnlich. Also die lassen sich nur eben nicht so leicht politisch umsetzen. Höhere Preise für die Wasserentnahme bei der Landwirtschaft, schwierig, macht natürlich keiner so gerne. Das ist dann schon irgendwie auch ein Problem. Er verweist dann immer auf die Niedrigwasserstrategie des Landes, die es ja schon gibt. Das heißt also bei Trockenheit, bei besonderen Situationen, wenn es eben wirklich über einen längeren Zeitpunkt nicht regnet, dass dann eben auch der Wasserverbrauch reduziert werden muss für Privatleute, aber eben auch in der Landwirtschaft. Es werden auch Gewässer im Spreewald zum Beispiel von der Hauptspree abgekoppelt, damit sie nicht trocken fallen. Und dann verweist er eben auf die Kommunen, die müssen dafür sorgen, dass sie eine sogenannte Schwammstadt werden, also Maßnahmen ergreifen, damit Wasser nicht versickert. Versiegelung oder weniger Versiegelung ist das Stichwort. Die Kommunen sind da allerdings auch nicht wirklich weit gekommen in den letzten Jahren.
Und man müsste eigentlich so ein bisschen Tempo machen. Jetzt wird dieser Report oder jetzt hat der BUND diesen Report kurz vor der Landtagswahl, kann man glaube ich sagen, Ende September ist ja Zeitpunkt dafür übergeben. Wahrscheinlich nicht so ganz ohne Grund, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also einfach mal das Ziel war, ein Umweltthema in den Wahlkampf reinzubekommen. Also bisher geht es eben im Wahlkampf um, ja, Dietmar Woidke, wann er gedenkt oder nicht Ministerpräsident zu werden oder zu bleiben. Es geht viel um das BSW und die Ukraine-Politik, aber Brandenburg ist natürlich ein absoluter Klimawandel-Hotspot. Das heißt, uns betrifft es hier ganz extrem. Nirgendwo in Deutschland ist es so trocken wie in Brandenburg und das ist ein wichtiges Thema natürlich für uns alle und deswegen sollte das, so das war die Hoffnung vom BUND, das eben auch dann diskutiert werden im Wahlkampf. Ja, ob das wirklich dann so gemacht wird, ob das den Grünen hilft, ist natürlich eine andere Frage.
Bis jetzt ist es noch nicht so das Thema, dass viele Parteien wirklich so prominent jedenfalls anfassen, ne?
Nee, überhaupt nicht. Damit kann man wahrscheinlich ja nicht so wirklich viel gewinnen im Wahlkampf oder bei der Wahl. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Thema, was für alle wichtig ist. Und irgendwann in den nächsten Jahren sollte es dann wieder Trockenheit geben, werden alle von uns dann vor der Frage stehen, was müssen wir alle tun, ne, um Wasser mehr im Land zu halten. Und dann geht es möglicherweise auch darum, dass man tatsächlich vor der Haustür dann eben ja nicht alles versiegelt und nicht alles zu betoniert. Aber das ist natürlich, das ist ein schwieriges Thema und möglicherweise ein Thema, mit dem man nicht unbedingt im Wahlkampf dann punkten kann.
Bisher scheint das so zu sein. Also Brandenburg, Sie sind bisher noch schlecht auf den Klimawandel vorbereitet. Wie das genau aussieht, das hat der Umweltverband BUND jetzt in einem sogenannten Seenreport zusammengefasst. Ich habe dazu mit meinem Kollegen Carsten Steinmetz hier reden können. Carsten, vielen Dank dafür.
Ja, gerne.
In der nächsten Folge gucken wir wieder konzentriert auf die Themen im Wahlkampf für die Brandenburger Landtagswahl. Ich habe jetzt noch eine RBB-Podcast-Empfehlung für Sie, auch passend zu den Wahlen, bei denen junge Leute ja zuletzt deutlich rechter abgestimmt haben als sonst. Der Frage, warum eigentlich, gehen nämlich die Macher von Springerstiefel, die 90er sind zurück, nach. Was ist da in Ostdeutschland seitdem eigentlich passiert? Finden Sie in der ARD-Audiothek, wo Sie natürlich auch alle Ausgaben unserer Spreepolitik bekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, sagt jetzt hier am Mikro Nico Hecht.